Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wir haben hier Kollegen aus Ruanda, aus Jordanien, aus Palästina, aus Usbekistan, aus Indien. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit so. Und die Leute, die wollen was verändern. Und ich glaube, es ist ein Mysterium, dass man sagt, die Jungen wollen nicht mehr arbeiten. Die Jungen wollen halt zu deinen Konditionen nicht mehr arbeiten, ja. Am Ende des Tages, ich sorge dafür, dass Mitarbeiter aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland kommen können und dass es am Endeffekt genauso einfach ist, wie wir sagen immer, jemanden aus Bengaluru in Indien zu rekrutieren, wie jemanden aus Brandenburg.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Heute mal am Sonntag, den 30. März 2025. Mein Name ist Gabriel Rath und in der letzten Folge ging es um Produktivität, um Getting Things Done, um die Frage, wie wir die Dinge geregelt bekommen. Der liebe Sabri war zu Gast. Dringende Hörempfehlung, wenn ihr das noch nicht gecheckt habt. Und ich war tatsächlich auch produktiv in der letzten Zeit und habe viele Podcasts recorded und die möchte ich euch natürlich gerne auch zeigen und herausbringen. Und daher heute am Sonntag eine weitere Folge. Zu Gast ist Dr. Matthias Mauch. Er ist Managing Director von Tern Germany. Sie kümmern sich darum, Talente aus unterschiedlichen Ecken der Welt nach Deutschland zu holen. Denn wir brauchen hier dringend Fachkräfte und die finden wir nicht nur hier in Deutschland, sondern da hilft Tern Germany also auch dabei zu connecten. Das heißt, Arbeitgeber, die Talente suchen können, mit Tern zusammenarbeiten und Talente aus Indien, aus Nordafrika, aus vielen Ecken und Enden der Welt können sich dann über Tern connecten mit unseren Unternehmen. Und wie man das aufgebaut hat, das schauen wir uns heute an. Die Story von Matthias ist sehr interessant. Es geht auch um eine Sprachschule, die sie in Tunesien aufgebaut haben. Viele, viele interessante Aspekte dieser Geschichte und natürlich auch sein Blick auf die aktuelle Situation, auf Migration und auf den Fachkräftemangel. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Matthias heute da ist. Schöne Grüße aus Berlin heute.
Schöne Grüße, lieber Gabriel. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wo bist du heute am Start?
Ich bin im wunderbaren Schöneberg hier. Tatsächlich so, wie man sich das auch vorstellt. In einer alten Galerie sitzen wir hier. Schöneberg, Kreuzberg mit ein paar Hühnchen. Die haben wir im Innenhof. Es ist zwei Katzen.
Im Grünen bist du also.
Ja, also so teilweise zumindest, so grün es halt wird, ja.
Aber so, dass es dich noch nicht ablenkt, ja?
Nein, ja, die Katzen, die haben ihren eigenen Willen, aber die gehören dazu. Die kommen nicht mehr weg.
Man muss sich ja entscheiden, ob man so ein Katzentyp ist oder ein Hundetyp, habe ich mal gehört. Wir hatten nämlich mal einen Kater, aber das hat nicht so richtig gut funktioniert zwischen dem Kater und mir. Und dann hat meine Frau leider eine Katzenhaarallergie bekommen, was mein großes Glück war. Und dann haben wir uns für einen Hund entschieden, den wir seitdem haben, einen kleinen Dackel. Und von daher...
Es ist eine fundamentale Entscheidung.
Ich habe aber keine Tiererfahrung eigentlich. Du schon?
Nee, ich auch nicht. Wir hatten einmal eine Katze zu Hause und eigentlich kann ich mit Katzen ganz gut, weil die sind ja irgendwie immer so ein bisschen so, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Und damit kann ich ganz gut arbeiten. Insofern, ja, die beiden hier, die sind auch so die heimlichen Chefs, glaube ich, im Büro. Und man merkt es auch so an den Mitarbeitern, ne? So ein Tier im Haus, das ist einfach schon so direkt, das holt einen so ein bisschen runter. Natürlich ist es stressig, es geht runter und drüber, ja. Aber relativ dankbar und machen auch wenig Lärm. Insofern eigentlich für uns perfekt.
Sieht man manchmal auch auf den Websites bei der Teamvorstellung der Bürohund. Bürokatze habe ich noch nicht so oft gesehen.
Ja, stimmt. Also die brauchen auch noch so ein eigenes Bildchen, wo sie dann als Feelgood-Manager irgendwie ausgeschrieben sind.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon festgestellt im kurzen Vorgespräch, es gäbe viele Themen, über die wir reden könnten. Ein paar von denen wollen wir uns heute aber vorknüpfen, denn ihr seid an spannenden Dingen dran. Ich habe eine Einstiegsfrage hier, denn meine mittlere Tochter Mathilda spricht hier das Intro ein und ich würde dich auch mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Ich habe das ein bisschen mitverfolgt. Die Mathilde ist jetzt auch schon deutlich älter geworden. Ja,
du hast Glück. Also je älter sie wird, umso leichter ist es ja, ihr das zu erklären. Also vor 3-4 Jahren war es vielleicht noch eine größere Challenge.
Nee, genau. Also am Ende des Tages, ich sorge dafür, dass Mitarbeiter aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland kommen können und dass es am Endeffekt genauso einfach ist, wie wir sagen immer, jemanden aus Bengaluru in Indien zu rekrutieren wie jemanden aus Brandenburg. Aber da sind jetzt eben einige schwierige Schritte dazwischen, die wir eigentlich erstmal noch abfragen müssen, damit diese Person bei uns arbeiten darf. Und die Arbeit von mir und meinem Team ist es, dafür zu sorgen, dass das digital sehr einfach und auch, sage ich mal, ja, sehr nachhaltig passiert, damit die Leute auch wirklich bleiben können. Das machen wir digital. Das heißt, man muss nicht immer jedes Mal einen Anwalt hinzuziehen, der irgendwas abstempelt. Man muss nicht jedes Mal irgendwie bei einem Übersetzer anfragen, sondern im Prinzip bieten wir alles aus einer Hand an. Das erspart einen Haufen Frust bei den Leuten, die hierher kommen wollen und natürlich auch bei denen, die sie dann hoffentlich in Empfang nehmen, wenn sie hier die Arbeit beginnen.
Also ein absolut aktuelles Thema, über das wir ja auch gerade in diesem Wahlkampf sehr, sehr viel gesprochen haben.
Ja.
Hast du den Eindruck, das Thema ist jetzt schon da, wo es hingehört mit der Aufmerksamkeit? Oder braucht es noch mehr?
Ja, es ist halt auf, man muss das alles ein bisschen trennen. Es ist wahnsinnig emotionsgeladen und wir machen ja sozusagen die Migration von Fachkräften, die wir hier unbedingt brauchen, im Ingenieurwesen, in der Pflege, in Bereichen, die uns die Zukunft leiten sollen. Und jetzt wird da sehr gerne in der Politik das alles ein bisschen vermischt. Was ist eigentlich Asyl? Familiennachzug? Ja, darauf wird immer geschimpft. Und dann sage ich, naja gut, wenn ich ein Ingenieur bin aus Jordanien und ich komme hierher, natürlich möchte ich doch raus, dass meine Frau und meine Kinder hierher kommen können. Also es ist ja eigentlich was sehr Positives. Und dann kommt da noch Asyl mit rein irgendwie und schon haben wir irgendwie so eine komische Stimmung, die, finde ich, vor allem den Leuten, die hier wirklich einen Unterschied machen werden in der Zukunft, tun wir damit einen Bärendienst.
Wow.
Das ist die Auslegung auch einfach in, ich glaube, in Deutschland hat man einfach gerade ein bisschen Angst. So, die geht darum, dass wir nicht wissen, wohin mit unserer Autoindustrie, mit den großen Industriezweigen alles altert und zwar das altert nicht gut. Und gleichzeitig kommen da irgendwelche Attentate daher, dann kommen da die AfD mit. Ich glaube, diese ganze Kanalisation auf diese Partei ist ja irgendwie daher, dass man einfach nicht so richtig weiß, wohin. Und dann kommt so ein bisschen der Finger, aha, die Ausländer. So. Und
irgendwer muss ja schuld sein, ne?
Genau, irgendwer muss ja schuld sein. So. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr bekanntes Narrativ, das man da sehr gerne verwendet. Und es auch sehr einfach ist. Das ist sehr massentauglich, wenn man da so sieht, okay, was passiert denn morgen? Ah ja, der sieht anders aus. Den könnte ich da irgendwie da belangen dafür. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, was aber auch die Gesellschaft nicht will und auch gerade die da alle meckern und jammern, auch die nicht wollen. Es ist nun mal so, dass, um das zu leisten, was wir heute haben, den Wohlstand zu erhalten, den wir heute haben, eine Welt ohne Migration gar nicht mehr vorstellbar ist. Schon gar nicht in Deutschland.
Ja, dann lass uns doch mal nochmal ein bisschen in deine Geschichte schauen, wie du dazu gekommen bist. Erzähl doch mal, wo kommst du her und wie bist du so zu deiner Berufung gekommen? Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es das ist, weil es gibt ja Jobs, die man so macht, so ne, 9-to-5 und dann gibt es halt Dinge, die irgendwie mehr sind und bei dir habe ich zumindest sehr den Eindruck.
Ja. Ich bin ein bayerischer Bur. Ich komme vom Ammersee, das ist im Süden von München. Bin da zur Schule gegangen und habe dann da schon, ich habe als Sechsjähriger schon, damals glaube ich waren es alle 192 Fahnen der Welt auswendig gelernt. Und dann war ich mit meinen Eltern irgendwie mit 6 oder 7 mal in der Dominikanischen Republik und ich hätte schwören können, da war ein kleiner Bub, der war so alt wie ich und ist Moped gefahren. Und dann gab es da so verrücktes Essen und ich war, boah, das war alles so krass. So viele Eindrücke und so viele verschiedene Dinge. War dann auch jahrelang für die Urlaubsplanung, die Urlaubsziele bei uns in der Familie verantwortlich. Da lag ich dann mit so von der TUI, so dicken Katalogen und habe das noch rausgesucht. Und,
das kenne ich auch noch.
Bei mir war auch immer klar, so zuerst dieses Jahr möchte ich ins Ausland gehen, irgendwie in Amerika auf eine Boarding School oder so. Das hat alles nicht geklappt. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt in England, um da auf die Uni zu gehen. Bin dann aus dem kleinen bayerischen Dörfchen relativ schnell rausgekommen und habe auch seitdem dann leider nicht mehr in Bayern gewohnt, sondern war dann lange in England, habe in Frankreich studiert, habe auch überall Abschlüsse gemacht.
Was hast du studiert? Dann,
ich habe VWL studiert, Politik und VWL habe ich eigentlich studiert und ich habe moderne Sprachen halt sozusagen zusätzlich noch studiert und Französisch mit Schwerpunkt Französisch, Literatur und Spanisch und habe dann zuerst in Essex an der Küste, dann in Lyon und dann später in London sozusagen meine Bachelorabschlüsse und meinen Master gemacht und bin dann zur Promotion an die WHU. Das ist so eine Business-Uni, vielleicht kennt der eine oder andere die auch. Und da kam es dann eben, ne? Wie geht Startup Life und wie funktioniert es alles? Eigentlich gar nicht sozusagen der Karrierepfad, auf dem ich war. Aber es hat halt mein brutal meine Interessen da angesprochen. Und ja, dann kam das Thema Tunesien
weil
das auf.
Interessant, dass du das sagst, weil du bist ja auch Unternehmer und irgendwie begegnet uns das hier im Podcast auch immer wieder, dass wir das Unternehmertum oder Entrepreneurship, dass das gar nicht vorkommt. Also wenn man so aufwächst, ne? Das findet irgendwie nicht statt, weder in den Familien, es sei denn, du hast natürlich Eltern, die was gemacht haben, aber auch nicht in den Schulen. Und dann studiert man oder macht eine Ausbildung oder was auch immer und ist dann irgendwann in dieser Mühle so drin, ja? Aber diese Frage sollte man sich ja zumindest mal stellen, diese Option sollte man sich vielleicht mal anschauen. Findest du auch, dass wir da irgendwie was dafür tun könnten, dass sich die Kids das eher mal ansehen?
Das ewige Suchen. Ja, das ewige Suchen. Wer bin ich? Was mache ich in dieser Welt? Und Unternehmertum und da vielleicht auch eine ehrliche Aufklärung. Was heißt das eigentlich? Hier in Berlin ist das natürlich irgendwie jeden Tag auf der Tafel irgendwo. Aber in meiner bayerischen Heimat war das eben nicht so, sondern da ist man noch Entrepreneur, wenn man irgendwie Schreiner ist. Und was man ja auch irgendwie ist, ne? Mhm. Aber das sind eben noch diese ganz klassische Auslegung. Und so wirklich einfach mal darauf vorzubereiten, was es heißt, selber zu gründen in einem multinationalen, kulturellen, oft auch sehr anspruchsvollen, schnelllebigen Umfeld zu sein und da auch seine sieben Sachen zusammenzuhalten, das ist etwas, worauf ich zumindest nicht vorbereitet worden bin und was bei mir auch wirklich ein paar Jahre Lebenszeit gekostet hat. Da, glaube ich, sehe ich sehr viel Chancen bei den Jungen und Jüngeren. Ich selbst mache das relativ viel bei uns im bekannten Verwandten- und Kreis oder auch wenn ich in Schulen gehe, wo ich so ein bisschen darüber aufkläre. Was heißt das eigentlich? Und was heißt es dann in meinem speziellen Falle auch, wenn wir uns anschauen, Internationales? Also wie verbinde ich verschiedene Kulturen etc., wenn man in so einem Entrepreneur-Setup unterwegs ist? Und da gibt's leider hat sich das leider zumindest in meiner kleinen Heimat nicht viel geändert, seitdem ich da los bin, vor 20 Jahren. Und da würde ich mir mehr wünschen. Aber jeder kann ja seinen kleinen Beitrag leisten.
Aber zumindest braucht es ja offensichtlich positive Vorbilder. Also Menschen, die das gemacht haben, die davon auch berichten, die auch aufklären. Das ist natürlich auch nicht nur romantisch, ne?
Das ist es halt. Also gerade insbesondere auch da noch, um da auch noch eine Lanze zu brechen, insbesondere bei den Frauen, glaube ich, ist das auch noch wirklich ein Thema, wo ich mir da auch von außen betrachtet noch denke, da muss einfach auch von männlicher Seite auch immer mal noch mehr Empowerment her. Meine beiden Schwestern, die deutlich jünger sind als ich, die habe ich da versucht, immer mit zu mentoren, mit zu coachen. Was heißt es denn mal, selbstständig zu sein? Wie ist es? Was sind da für Challenges an? Und ja, auch die Schattenseiten, Arbeitsdruck, Stress, wie verwaltet man sowas in Zeiten, wo, also Resilienz im großen Thema ist da ein großes Thema, wo einfach noch mehr dafür getan werden müsste. Und natürlich auch ein Thema, das mir hier in Berlin immer öfter begegnet, auch gerade wenn man auch einen anderen Hintergrund hat, als was der typische Entrepreneur hat, ne, irgendwie aus einer wohlhabenden Familie mit sehr gebildeten Eltern, im Idealfall auch selbst irgendwie einem entsprechenden Studienabschluss, so bin ich ja auch einer davon, aber eben gerade vielleicht generell People of Color, die sich da jetzt hineinstürzen, die vielleicht auch nochmal andere Hürden zu nehmen haben als ich, das ist etwas, was wir halt hier jeden Tag sehen und wo ich auch mit meinen eigenen Leuten und mit meinen eigenen Mitarbeitern, die hier auch mittlerweile hohe Positionen besetzen, die zum Teil aus anderen Ländern kommen, da durchführe und wo auch meine Guidance, glaube ich, immer sehr aktiv auch nachgefragt wird. Das ist schön zu sehen, aber gleichzeitig auch ein bisschen schade, dass das noch nicht so wie im Silicon Valley oder sonst irgendwo auf der Welt angekommen ist.
Wie würdest du denn Kindern Appetit machen aufs Gründen?
Also, der einfachste Take ist doch, und das ist das, was bei mir im Endeffekt hinten rausgekommen ist. Du kannst alles machen, was du willst. Du kannst ein Problem finden, das Problem. Ein Problem, find doch ein Problem. Und das kannst du lösen, einfach so mit deinem Hirn und deiner Arbeitskraft. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Dann sagen Kinder irgendwie vielleicht, ja, ich möchte aber, dass wir morgen weniger Autos haben oder ich weiß nicht, was die Themen jetzt gerade in den jüngeren Jahrgängen sind. Militär ist, glaube ich, gerade ein Thema, das bei meinen Gesprächen relativ häufig hochkommt, gerade mit den Neuerungen in der Politik, die da kommen sollen. Und ich sage so, ja, aber guck mal, du kannst da jetzt was machen. Das ist kein Dahergerede, sondern als Entrepreneur, da kneifst du die Arschbacken zusammen und gehst raus und löst ein Problem. Ja, so ein bisschen ist es ja auch meine Story, ja.
Die Freiheit, aber auch die Anstrengung, also beides?
Das sage ich dann im ersten, zweiten Satz.
Ja, aber es ist ja auch so ein Klischee, dass manchmal bemüht wird, dass die Jüngeren nicht mehr so viel arbeiten wollen. Ich glaube schon, dass die das wollen und ich glaube auch, dass sie sich anstrengen wollen, aber die wollen natürlich einen Sinn irgendwie darin sehen, ne? Und wenn man herausstellt, dass man sich das Problem ja selber aussucht, an dem man arbeitet, das hat ja was mit Ownership, mit Freiheit, mit Selbstbestimmtheit und am Ende auch mit Sinn zu tun, ne? Und ich glaube, da kann man anknüpfen, auch wenn man mit Jüngeren spricht, würde ich cool finden.
Du kannst doch nicht in der Generation sagen, alle Informationen sind immer verfügbar und irgendwie 2/3 unserer Jungen sind alle auf Gymnasien, sind alle sehr wohlerzogen, haben einen sehr guten Bildungsstatus haben und dann sagen, jetzt arbeite irgendwas. Sondern was doch wirklich passiert ist, ja, die Leute machen sich halt endlich zum ersten Mal Gedanken darüber, was sie eigentlich in der Zukunft machen sollen. Übrigens ist das auch, was wir hier beobachten. Wir haben hier Kollegen aus Ruanda, aus Jordanien, aus Palästina, aus Usbekistan, aus Indien. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit so und die Leute, und das glaube ich halt, da haben wir halt ein bisschen einen Branchenvorteil, die wollen was verändern. Und ich glaube, es ist ein Mysterium, dass man sagt, die Jungen wollen nicht mehr arbeiten. Die Jungen wollen halt zu deinen Konditionen nicht mehr arbeiten, ja.
Das die ist wollen richtig. Nicht mehr so arbeiten wie du.
Genau. Und ja. Warum? Weil sie es jetzt alle gesehen haben, wie es nicht gehen soll, weil sie es alle an ihren Eltern erfahren haben, wie die da zum Teil malochen, weil sie alle gesehen haben, wie da auch Jobs gemacht werden, die eigentlich doch am Ende des Tages hinfällig sind, durch KI irgendwie heutzutage oder alle möglichen AI-Systeme übernommen werden können und die eigentlich keinen gesellschaftlichen Mehrwert mehr schaffen. Und ich glaube, da war auch Corona so echt so ein Punkt, wo auch bei uns zu Hause wirklich richtig gestritten wurde. Gerade das Thema Schulschließungen, ja, wie für ein, also ohne jetzt das Thema ablenken zu wollen, aber es war so ein Thema, das halt immer wieder, das ich auch oft beobachtet habe. Wir schützen die Alten auf Kosten der Jungen und das tun wir jetzt ja immer wieder. Da ist dann eben die Frage, warum? Und die Jungen haben das einfach erkannt und haben gesagt, okay, das ist etwas, was wir aktiv angehen wollen. Und ich glaube, es ist einfach Quark, dass man sagt, die arbeiten weniger. Die arbeiten halt einfach nur für Themen, die sie interessieren.
Und selbst wenn, ne? Also selbst wenn man sagt, ich möchte nicht mehr dieser Workaholic sein, der irgendwie 60 Stunden die Woche arbeitet, auch das ist ja okay. Also Hauptsache, man überlegt sich, wie man leben und wie man arbeiten will und geht dann irgendwie mit einer Entschiedenheit da rein und entwickelt sich weiter. Entwicklung ist ein Stichwort, was wir gleich nochmal nehmen können. Wie sah denn deine Entwicklung dann aus nach deinem Studium? Wie sah denn auch dein erster Kontakt aus mit der Arbeitswelt?
Ich wünschte, ich könnte dazu sagen, ich hatte da einen gigantischen Plan und ich habe einen Need erkannt und habe das alles hier ganz toll
runtergebrochen. Haben ja die wenigsten.
Wenn
ich mich mal, wenn ich mal kurz schaue, ich habe eigentlich fast noch nie jemanden im Podcast gehabt, der einen Plan hatte. Also zumindest hat es noch keiner gesagt. Und es wäre ja auch Quatsch.
Ich war bei Professor Frenkel, das ist mein Doktorvater, und ich saß da in seinem Büro und habe meine Promotion da so tippi vor mich hingeschrieben. Und dann erhalte ich einen Anruf von meinem Bruder, der mir erzählt hat, ja, ich bin jetzt in Tunesien und ich mache jetzt eine Sprachschule und ich soll mal vorbeikommen. Und dann, ich muss schon wieder weg. Und dann war er weg und dann hat es so in mir gearbeitet. Mensch, so, ja, also ich habe es ja schon erzählt, ich bin halt sehr kulturaffin, ich bin sehr, also auch wenn ich Länder bereise, ich bin sehr menschaffin, so alte Steine und tolle Gebäude, das sieht man überall. Aber wie leben die Menschen da? Das hat mich immer interessiert. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache das jetzt mal. Dann fliege ich da hin und furchtbar aufregend, ich war noch nie in Tunesien und gucke mich da so um und halt sehr arabisch geprägt natürlich. Und dann komme ich bei ihm in seiner Wohnung an, da in der Nähe von Karthago, ja, kennt man noch Carthage. Und so wirklich, es riecht nach Wüste und es ist so ein ganz mystisches Wetter, sehr, sehr viel Sonnenstrahl, aber es war viel Staub in der Luft, viel Sand in der Luft und es hat dieses wahnsinnige Licht gemacht und jetzt komme ich da rein und sage, ja, willkommen in unserer Schule. Und dann habe ich gesagt, Christian, das ist doch eigentlich deine Wohnung. Nee, Moment. Und da, hier ist unsere Küche und da ist Klo und ja, hier ist unser Lehrzimmer. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch eigentlich jetzt euer Wohnzimmer. Und dann hat er so eine Couch und so drei so Plastikstühle. Ja, aber das ist unser Lehrraum auch. Und dann habe ich gesagt, boah, nee, also wart, wir bauen daraus die größte Sprachschule Tunesiens. Da habe ich gesagt, okay, cool.
Und das war schon der Anspruch zu dem
Zeitpunkt. Ja, gleich, natürlich, komm. Es war gerade arabischer Frühling, ne, wofür denn auch die tunesische Zivilbevölkerung dann den Nobelpreis bekommen hat. Und mein Bruder dann mit seinen Schülern da noch rein. Und es war also ganz, ganz viel Abenteuer, ganz, ganz viel Impressionen auch für mich. Und ich bin danach, das hat mich dann natürlich nicht losgelassen. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich tun? Ja, du kannst doch gut rechnen und so. Und du machst mal was mit den Zahlen. Ich bin damals eigentlich sozusagen, ich habe dann zwischenzeitlich noch im Zentralbanking gearbeitet, also sowas ganz Trockenes mit ganz viel Zahlen. Ja, du kannst es doch mit Finanzen. So, und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen, hinten aufzuräumen und es war noch chaotischer, als man sich's vorstellt. Aber ich bin dann immer wieder mal hingeflogen. Meine ganzen Urlaube gingen eigentlich nur noch dafür drauf, in dieses kleine Ländchen zu fliegen. Habe eine ganz, ganz tiefe Affinität, fast eine Liebe für dieses kleine Land entwickelt. Mit seiner wahnsinnig herzlichen Bevölkerung und es wurde immer größer. Es wurde immer größer, es ging auch immer besser. 2016 waren wir dann tatsächlich Marktführer, hatten dann 4 Offices in Tunesien und hatten dann zumindest für Deutsch die größte Sprachschule Tunesiens. Also es ist tatsächlich wahr geworden.
Wir sind ja übrigens in diesem Sommer auch in Tunesien, also als Familie. Nee. Zum ersten Mal überhaupt.
Herrlich, also da du musst dir das alles ein bisschen wir anschauen, also schon, auch gerade im Norden, wo es nicht immer so super heiß ist und Hammamet und Sus, das kennt man, aber ja, auf jeden Fall. Ich gebe dir auch gerne noch ein paar Tipps nach dem Podcast.
Ja, und sag mal, was waren denn so die Hürden bei dem Aufbau? Du sagst schon chaotisch, aber was musstet ihr da meistern?
Naja, also du bist der Entrepreneur nicht, so wie ich. Und dann gehst du in deinem Nicht-Entrepreneur-Sein natürlich irgendwie mal von deutschen Standards aus, von auch irgendwie... Das fängt einfach so bei klassischen deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit und wie auch bisweilen Ehrlichkeit und auch eine gewisse Gravitas des Unternehmens, das da irgendwie steht, an. Und dann bemerkst du so, dass das einfach auch diese Werte auch einfach anders ausgelegt werden. Das sind jetzt einfach jetzt nur diese totalen Soft-Faktoren, die ich so als Mensch erstmal wahrnehme. Das ist da... Ja, also so anschreiben tut man ja irgendwie immer überall und das vergisst man halt auch manchmal. Also das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie da, dann gehst du da eben hin, ohne wirklich Entrepreneurship gelernt zu haben, ohne wirklich darauf vorbereitet zu werden und fängst das jetzt in einem muslimischen Land an, wo das eigentlich auch sehr viel, das gesamte Business ist sozusagen viel haptischer. Das heißt, es geht ganz viel darum, wen kennst du, was machst du, das ist gar nicht so entfernt alles, wie auch die ganze Familienbande, das ist alles irgendwie ein bisschen ähnlich dort. Du musst präsent sein, du musst mit den Leuten in Interaktion treten. Und auch wenn es nur kleine Dinge sind, für jeden Quatsch haben wir irgendwie einen MOU, also Memorandum of Understanding oder sowas aufgesetzt. Einfach nur, das haben wir jetzt gemacht. So, das haben wir dann beiden Parteien auch immer so. In Deutschland würde da jeder den Kopf schütteln, aber so war das. Und dann natürlich auch die Mentalität, einfach aus in ein Land zu kommen, wo Arbeitskraft im Überfluss da ist, weil es halt 20% Arbeitslosenquote hat und gleichzeitig wirklich sehr gute Arbeitskraft, sehr, sehr, sehr rar ist, vor allem nach europäischen Standards. Also dieses ganze HR-Thema war bei uns riesengroß. Und dann natürlich auch diese Sparte arm und reich und wie ist es mit Sicherheit von deutschen PraktikantInnen vor allem in dem Land. Also dann einfach so, das kennt man auch wahrscheinlich von diesen ganzen, ich auch gehört von Entrepreneurs, die in Südafrika unterwegs sind und ähnliche Ziele haben. Aber das würde ich gar nicht sagen, ist sozusagen der große Punkt. Der große Punkt ist, wie gearbeitet wird, wie werden Ziele verfolgt und das ist nicht unbedingt schlechter als hier. Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist einfach nur sehr anders.
Ja.
Eine letzte Anekdote oder ein letzter Punkt sozusagen, den ich zumindest in den nordafrikanischen Ländern, wo ich unterwegs bin, festgestellt habe, Wettbewerb ist da einfach was ganz anderes. Das ist da einfach Leben und Tod. Da gehst du nicht irgendwie mit deinem Wettbewerber, also es würde da niemand auf die Idee kommen, sozusagen einen größeren Kuchen zu backen, zumindest meine Erfahrung jetzt, um dann da ein kleineres Stückchen rauszunehmen, sondern es ist immer ultra hart gekämpfter Ellenbogen. Wettbewerb. Ja, Ellenbogen bis zum Abwinken.
Ah, okay.
Das waren die ersten Erfahrungen und so irgendwann, mein Ziel war es ja nie nach Tunesien zu ziehen und irgendwann kam eben dann diese Idee, ja, da sitzen jetzt ja ganz viele Pfleger bei uns in der Klasse, warum sitzen denn da jetzt so viele Pfleger? Haben wir gefragt, ja, was macht ihr denn hier und wieso seid ihr denn da? Ja, wir wollen nach Deutschland gehen und da, 2016 war das schon, und da eben mithelfen. Wir haben gehört, das wird da gebraucht. Und so war die Idee dann eben geboren, dass man sagt, okay, wir unterrichten nicht nur, sondern wir führen das auch in Deutschland fort. Das Tunesien-Thema ist jetzt mittlerweile nicht mehr wirklich sozusagen der springende Punkt, aber da kommt die Geschichte her.
Ich erinnere mich, als ich mal Politikwissenschaft studiert habe, vor einiger Zeit einen Kommilitonen hatte, der kam von der Elfenbeinküste.
Oh ja.
Lago hieß der. Schöne Grüße, vielleicht hört er ja zu. Ich habe es aber auch schon ewig nicht gesehen. Und der sagte auch, als ich ihn dann fragte, ob er dann zurückgehen will, nee, wie ich dann auf die Idee käme. Er sei ja jetzt in Deutschland und würde dann hier auch arbeiten wollen. Und sein Bruder wäre in Frankreich und sein anderer Bruder wäre, glaube ich, in Spanien. Sie wurden richtig ausgesendet, um in besseren Verhältnissen dann auch zu arbeiten und sich ein Leben aufzubauen. Und gleichzeitig gab es natürlich auch Bedarf, also auch schon vor 10, 15 Jahren gab es natürlich Bedarf. Mittlerweile hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt ja zugespitzt. Wie sah das denn in der Zeit aus, als ihr damit begonnen habt? Ich denke mal, da gab es noch mehr und andere Gespräche als heute, ne? Heute ist es ja
omnipräsent,
wie wir es am Anfang festgestellt haben.
Das waren noch ganz andere Zeiten. Das war wirklich noch wilder Westen so. Also es gab das schon mal in den 90er Jahren, dass wir als Gesellschaft viele tolle junge Menschen aus dem Ausland begrüßt haben sozusagen hier. Das war dann lange ein bisschen eine Flaute und dann in den späten 10er Jahren kam das Thema tatsächlich nochmal und das war also alleine die ganzen, die Hürden, die wir sozusagen hatten, um dann für jeden Kandidaten hinzulaufen, einen deutschen Übersetzer sozusagen zu finden. Wenn es ein ausländischer Übersetzer war, der dann hier nicht anerkannt war in Deutschland, dann konnten wir den gar nicht nutzen. Das heißt, es muss in Deutschland gemacht werden, was natürlich ein wahnsinniger Kostentreiber ist. Notare zu finden, die das dann abstempeln, wenn es alles geregelt ist, dann bei den Regierungspräsidien und den Ausländerbehörden einzureichen. Und diese Ausländerbehörden, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das seit 50 Jahren sind die sozusagen darauf gedrillt, erstmal sozusagen die Leute eher mal draußen zu halten, weil natürlich der Influx, insbesondere in der Arbeitsmigration, sehr, sehr hoch und unkoordiniert war und dann natürlich ein bisschen drauf geschaut werden musste, by the way, verständlicherweise, dass wir sozusagen nicht überflutet werden mit KollegInnen aus dem Ausland, die dann hier, naja, ohne richtige Daseinsberechtigung hier verweilen. Und das war das Setup. So, und jetzt läufst du los und versuchst mal, wie wäre es denn, wenn wir das mal einscannen und dann digital signieren. Also digital signieren können wir nicht. Ne, das ist ja gar nicht, das können wir nicht. Und können wir denn da irgendwie was mit den Übersetzungen? Also Übersetzungen, da brauchen wir eine Apostille drauf und das muss offiziell verbrieft werden. Und so hat es angefangen. Ich war zu der Zeit immer noch in meiner Promotion gesteckt und habe das immer noch sozusagen Teilzeit gemacht. Und bin dann, es war unfassbar mühselig und teilweise war auch schon wirklich klar, dass das große Thema wird. Also in der Pflege ging es damals schon bergab. Und dann kamen die ersten wirklich schwierigen Vorhersagen für die 20er Jahre. Gleichzeitig kamen halt einfach auch die großen Tech-Booms noch, die dann da das alles noch weiter verknappt haben, dann in anderen Bereichen. Und wir wissen das ja als Ökonomen sozusagen oder als Gesellschaft ja schon seit einem Jahrzehnt oder mehr, es kommen halt, wir werden halt zu alt. Der demografische Wandel ist jetzt, über den wir immer gesprochen haben, genauso wie der Klimawandel, das ist jetzt alles da.
Ich habe das in der Schule ja auch schon gelernt und dann haben wir das so gefühlt gesellschaftlich verdrängt, ne? Bis der Schmerz da ist.
Tut dir noch nicht weh. Genau, ich wollte gerade sagen, tut dir noch nicht weh, brauchen wir noch nichts machen.
Im Sozialkundeunterricht hatten wir das, da gab es diese Grafiken, ne, mit dieser Pyramide und so weiter.
Richtig,
und jetzt,
habe ich auch noch.
Jetzt reden wir im Podcast endlich mal drüber.
Und es ist ja keine Pyramide, sondern ist ja so ein Bubbel. Genau, also es waren auch genau bei mir vor 30 Jahren ungefähr die Themen. Und jetzt sind wir da und jetzt haben wir den Salat, kann man mal so ein bisschen sagen. Und was jetzt da tatsächlich für uns auch wieder einen Unterschied gemacht hat, war Corona. Also im negativen Sinne, meine ganzen Mitarbeiter waren in Tunesien angestellt. Tunesien hat eine der niedrigsten Ansteckungsquoten in Afrika gehabt, weil sie eben so martialisch dagegen vorgegangen sind.
Ah, okay.
Da kam bei uns wirklich, wie das dann da echt immer ist, da irgendwie so die Sturmpolizei mit Maschinengewehr in die Schule und hat dann da gesagt, so hier wird nicht mehr unterrichtet und dann so Tatort-Sticker dahin geklebt, damit da auch ja niemand mehr Zutritt erlangt. Und da gibt's ja keine Arbeitshilfen irgendwie, da gibt's keine Gelder, die ausgeschüttet werden an irgendwen. Es ist halt dann da einfach nicht das gleiche Absicherungsmodell und das hat uns viel, viel, viel gekostet. Gleichzeitig, auf einmal konnte man Dinge digital signieren und auf einmal kam eben da dieser große, große digitale Schub, Electronic Handling von Post und so weiter, der uns dann da vorangebracht hat. Und das hat uns dann, glaube ich, als Gesellschaft die riesigen Schritte der letzten 2-3 Jahre ermöglicht.
Ja, dann nimm uns doch mal mit in eure Arbeit und stell uns auch TERN gern nochmal vor.
Naja, gerne. Ich fange mal an. Mein Unternehmen sozusagen, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Wir wurden letztes Jahr von der TERN-Gruppe, also TERN, wie diese arktische Zugschwalbe, die jedes Jahr sehr, sehr viele Kilometer fliegt, daher kommt der Name, wurden wir übernommen. Ich durfte dann Teil der TERN werden und bin da jetzt eben der Geschäftsführer für TERN Deutschland. Wir sind ein Team, knapp über 100 Leute aus 14 Ländern, aktiv gerade in 11 Ländern, und wir holen Fachkräfte aus dem Ausland und versuchen, den Prozess so einfach zu gestalten, dass jeder Mittelständler und jedes Unternehmen im Prinzip auch Leute aus Indien oder aus Südafrika rekrutieren kann. Wir haben natürlich einen starken Nordafrika-Fokus. Am Anfang waren wir in Tunesien, habe ich ja erzählt. Der zweite große Invest, den wir getätigt haben, war die Ukraine. Das war im Januar 2022. Haben wir da stolz unser Office eröffnet, und der aufmerksame Zuhörer wird schon erkannt haben, was im Februar 2022 passiert ist. Einen Monat später haben wir das schöne Office gleich wieder geschlossen, die Mitarbeiter alle verloren, viele Talente sind untergetaucht, nicht mehr aufzufinden gewesen. War aber auch so ein Moment, wo wir so voll die Rückmeldung aus der deutschen Industrie und aus den von deutschen Kliniken erhalten haben, die alle gesagt haben, komm, schickt uns die Leute auch ohne Deutschkenntnisse, ist egal. Wir bringen denen das bei, das kriegen wir hin. Und das war echt Wahnsinn, was da auch die deutsche Gesellschaft, also unsere Partner zumindest, gemacht haben. Toll, also wirklich super. Blöd jetzt natürlich für uns.
Wir haben hier bei uns oben in Rostock ja die Karls Erlebnisdörfer. Gibt es ja auch in Berlin, ne? Gibt es ja, ja mittlerweile ja. In mehreren Karls Städten.
Karls Erdbeerhof, glaube ich, ne?
Karls Erdbeerhof, genau. Und der Robert Dahl, der Gründer, war auch hier schon im Podcast. Und die haben auch in der Corona-Zeit dann selber Sprachkurse organisiert, ne? Die sie als Unternehmen angeboten haben, damit sie einfach Leute mit ins Unternehmen holen können, auch aus dem Ausland. Ich glaube auch aus der Ukraine und aus Polen ganz viel. Damit die starten können, weil sie einfach gesagt haben, es dauert sonst zu lange, wenn wir darauf warten, dass das irgendwer organisiert, weil ja sowieso alle überfordert waren, sondern wir machen das selber. Wir stellen jetzt Kapazitäten zur Verfügung. Das ist natürlich auch mal schöne Geschichte, wenn Unternehmen damit reingehen.
Voll, und die Leute ja dann auch genau durch sowas halt nachhaltig integriert werden können. So viele der Unternehmen, und ich glaube, das ist da ja auch so, die schaffen es dann auch, dass die neuen Kollegen auch zu Freunden werden und auch quasi nachhaltig uns bei unserem Problem helfen. Nicht irgendwie hier mal kurz irgendwie für 3 Monate aushelfen und wieder gehen, sondern wirklich als gesellschaftlich einen Mehrwert sozusagen da auch dadurch zu kreieren. Und das sind genau diese Entrepreneurs und das sind genau diese Unternehmen, die da oft diesen Mehrwert schaffen. Ja. Muss man auch mal ganz klar sagen, so.
Und wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen? Ihr seid in unterschiedlichen Ländern präsent und werbt dort quasi auch Fachkräfte an, damit die überhaupt darauf aufmerksam werden. Und dann seid ihr wahrscheinlich in Deutschland wiederum mit Unternehmen im Kontakt, die halt Leute suchen, ja, und vermittelt das dann über eine Plattform, oder wie funktioniert's?
Ja, genau. Also ich komme erstmal dazu, sozusagen, wie es grob funktioniert. Wir haben in all den Ländern, in all den 11 Ländern haben wir betreiben wir selbst Sprachschulen, die unsere eigenen sind. Das ist ganz wichtig, damit wir eben auch einfach wissen, wo die Leute herkommen. Wir haben das Goethe-Institut auch als Partner da in verschiedenen Ländern. Wir haben das österreichische Institut ÖSD, das ist auch ein großer Partner von uns. Die machen auch beide dann die Sprachzertifizierung. Es muss ja geprüft werden, ob diese Fachkraft eben gut genug Deutsch spricht, um zum Beispiel in der Pflege, ne, wahnsinnig wichtig, dass man dort gut Deutsch spricht, ob die das eben auch gut genug können. Und dann manche kommen zu uns in die Sprachschule, manche kommen aktiv auf uns zu und sagen, ich möchte mich gerne in Deutschland bewerben. Da müssen wir relativ wenig Outbound-Marketing, sage ich mal, machen, sondern das hat sich einfach rumgesprochen.
Ja.
Wir haben das Gütesiegel für faire Anwerbung in der Pflege. Das heißt, dass wir alles, auch den Sprachkurs im Ausland, also komplett alles, sogar das Rückreiseticket übernehmen müssen. Das tun dann die deutschen Arbeitgeber. Hintergrund ist der Gedanke, dass das Personal hier eben lückenlos ohne Schulden ankommen soll, weil das ist abgesehen von den ethischen Standards, ist es einer der Mittreiber, warum Leute eben gegebenenfalls das Land wieder verlassen müssen, weil die Schulden zum Teil so hoch sind, dass sie es einfach nicht schaffen, hier wirklich Fuß zu fassen. Wir betreiben diese Schulen dann selbst, und dann haben wir dort, also ganz wichtig, auch immer vor Ort unsere Manager sitzen, die dann sozusagen die Leute betreuen, sagen, was sie alles hochladen müssen, und sie dann sozusagen so langsam sachte auf die Plattform schubsen. Auch da kommen wir dann ja direkt relativ schnell zum Thema New Work und Digitalisierung am Arbeitsplatz. Für viele ist es natürlich jetzt wie, ich muss hier nur ein paar Fotos machen und kann mich damit bewerben, so ungefähr. Da hat unser Team in Indien. Wir haben da knapp 20 Entwickler sitzen, mittlerweile Tools gebaut, wie eben die AI automatisch deine Diplome erkennt, wie automatisch dein CV übersetzt wird, wie du auch automatisch Sprachtraining und Sprachvorbereitungsprüfungen machen kannst. Alles über AI, alles ohne Trainer. Und dieser ganze Fortschritt wird dann eben zusammen mit den Talenten, die sich bei uns bewerben, evaluiert und dann eben kontinuierlich verbessert. Und das, glaube ich, gibt uns da auch einfach die Cutting Edge, dass wir sagen können, okay, was ist denn so der Unterschied zu einem normalen Recruiter, der jetzt einfach, sage ich mal, kommt die Maria und die kommt dann irgendwie in Weißrussland an und die möchte dann da irgendwie ihre Cousinen hierher schicken und das klappt ja manchmal sogar auch, aber das ist halt kein nachhaltig skalierbares Modell für viele große Unternehmen, die das eben benötigen. Ja. Und wir versuchen eben mit der Hilfe von AI die Fachgebiete abzuwickeln, die wir eben auch durch digitale, intelligente Tools abbilden können, um dann, und das ist ganz wichtig, weil sonst verlierst du auch in diesem Spiel, du musst die Leute menschlich abholen. Das heißt, wir haben deswegen nicht weniger Mitarbeiter und wir haben deswegen nicht weniger Arbeit, sondern es ist halt viel mehr so Herz-zu-Herz-Arbeit und viel weniger so Dinge stempeln und irgendwelche Sachen ausfüllen. Na, das, und das bereitet eben gelungene Integration vor, dass du halt sagst, okay, die Cousine von der Maria, die weiß schon ganz genau, okay, deutsche Werte, Pünktlichkeit, ja, Viertelstunde vor der Zeit, 5 Minuten vor der Zeit. In der Pflege ganz klassisch Dokumentation, wie sieht es denn aus, wie sind denn deutsche Pflegeteams aufgestellt? Und dann ja auch die Pflege, gerade so ein Thema, das eigentlich von New Work gerne ausgeschlossen ist. Ja, ich kann nicht cool irgendwie in Portugal am PC hocken, sondern ich muss halt wirklich ran und ältere Herrschaften versorgen. Wie schafft man denn da den Wechsel dahin? Und je mehr ich sozusagen dort auf New Work gehe, desto fremder oder desto distanzierter ist es natürlich von einem Land wie Indien, wo halt sehr viel da noch manuell gemacht wird. Und da ist jetzt eben der zweite große Mehrwert, den wir hoffentlich dadurch erfüllen, ist dieses Brückenbauen. Mhm. Dieses soziokulturell vorbereiten, was heißt es in Deutschland zu arbeiten.
Es ist ja nicht nur der Job, ne? Es ist genau die Kultur, die Mentalität. Was haben denn die Fachkräfte, die kommen aus unterschiedlichsten Ecken der Welt jetzt, aber was haben die so für Vorstellungen von Deutschland oder für ein Bild? Oder was mich auch mal interessieren würde, kommt da auch schon an, was es hier für politische Entwicklung gibt? Ne, du hast ja schon AfD ganz am Anfang gesagt, kriegt man das im Ausland schon so mit?
Also über 90% der jungen Frauen und Männer, die wir um die Welt schicken, waren noch nie in einem Flieger. Okay. Das kann ich mal einleitend sagen. Gleichzeitig in Ländern wie Tunesien oder auch Marokko, fast 10% der tunesischen Bevölkerung arbeitet nicht in Tunesien. Das muss man sich auch mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sowas wie irgendwie 8 Millionen Deutsche, die irgendwo im Ausland arbeiten. Was in Chemnitz damals passiert ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, diese Ausschreitungen gegenüber People of Color, das wussten alle. Wir haben da in der Region mehrere Partner. Wir wurden aktiv auch angesprochen, bitte da nicht hinzuwollen. Gleichzeitig sehen wir aber in der Praxis, dass wir das eigentlich nicht so richtig bestätigen können. Gerade in der Medizinbranche ist das eigentlich so, dass man sagt immer, Pflege ist bunt und dass wir da einfach wirklich ganz, ganz, ganz tolle Arbeit sehen von den Leuten vor Ort, die da die Integration managen. Nichtsdestotrotz, also vor der Wahl, ich war gerade selbst in Teneriffa, waren in El País, ne, größte Tageszeitung Spanien, ein Riesending, vierseitig die AfD in Deutschland kommt. Und das ist nicht nur in Spanien so, sondern auch in Tunesien und auch in Indien wird das wahrgenommen. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade ist gut. Das ist eigentlich.
Gleichzeitig hast du auch in Frankreich, Italien und anderen Ländern ähnliche Tendenzen, ne?
Ja, genau. Also, und das muss man dann auch ehrlich sagen, das tut, ich sage, es ist ein bisschen schade. Ich sage nicht, das ist verheerend, weil am Ende des Tages ist, glaube ich, die, wie man auf Deutschland schaut und wie man sich auch Deutschland vorstellt, davon hat man, glaube ich, gar nicht so richtig eine Ahnung, bis man da mal wirklich da ist. Es ist Wahnsinn. Also der deutsche Arbeitgeber wird da ja quasi geradezu angehimmelt. Und das ist nicht nur eine Sache von Geld, sondern es ist vor allem auch eine Sache von der Kultur, die wahnsinnig neugierig sind. Hey, was ist denn Ostern? Wie macht ihr das? Was ist denn das? Und ich habe schon da, ne, so wie es ja bei uns auch wäre, mit den Hindu-Festen oder Holi oder was man eben hat. Auch da ist eine ganz, ganz große Neugierde darüber, wie sind denn die Deutschen? Und wir laden unsere Partner eigentlich immer wenn es geht, versuchen wir unsere Partner zu unseren Schulen vor Ort einzuladen. Mhm. Und wir wissen, wir sind eine digitale Company und New Work und alles, aber das kannst du eben nicht ersetzen. Und dann einfach mal so einen Jens zu sehen, der ist der Pflegedirektor, der managt irgendwie 2000 Leute in seinem Klinikum und der steht einfach mal da und erzählt mal was ein bisschen und man ist in Bengaluru oder in Tunis und sieht es einfach mal. Diesen persönlichen Touch, den kriegst du einfach nicht weg. Und also auch die Wahrnehmung von diesem Jens ist dann wirklich so, okay, wow, so ist es also. Also kurz gesagt, ja, man bekommt es mit. Und nein, ich glaube, es tut der Begeisterung für Deutschland keinen Abbruch. Im Gegenteil, die Leute wissen darüber, dass was sich in Europa, aber insbesondere in Deutschland tut mit den Fachkräften. Ich glaube, wir haben gerade wieder die neue Veröffentlichung gehabt, dass wir auf ein neues Rekordtief gefallen sind für Geburten pro Jahr. Auch das wusste man übrigens im Ausland.
Ich habe alles getan, was ich tun konnte mit drei Töchtern.
Ja, hast wirklich. Die sind auch vier Kinder und ich fand es wahnsinnig bereichernd und wahnsinnig schön. Ja. Übrigens, das ist ein Thema, das nicht so gut ankommt im Ausland. Das sage ich dir mal.
Dass wir so wenig Kinder haben?
Ja, und dass dieses Familiending, also für die meisten Kulturen, in denen ich unterwegs bin, sondern Südostasien, Zentralasien, Nordafrika, hinduistisch, buddhistisch, muslimisch geprägt, das verstehen die nicht so. Die verstehen
das. Ich verstehe es auch selber nicht. Wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind, du weißt ja nicht mal, wo du essen gehen kannst, weil dann kommt dauernd irgendwie eine Annahme schon mehrfach erlebt. Könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein?
Ja.
Es ist einfach nicht so richtig familienfreundlich. Wir fahren mit der Fähre nach Dänemark rüber und schon ist es anders. Und ich denke mir immer, Mensch, schade.
Das ist wirklich, und da guckst du auch so ein bisschen den Leuten in die Gesichter und die sagen so, wie? Also so wie, ihr kümmert euch nicht um die älteren Leute, macht es nicht die Familie. Und dann versucht man halt zu erklären, naja.
Genau.
Würden wir gerne, aber sozusagen auch, ne, die Rolle der Frau ist ja auch bei uns ein bisschen anders. Ne? Das hat ja auch eine andere Seite sozusagen, dass natürlich, wer macht die Care-Arbeit zu Hause? Natürlich hauptsächlich Frauen. Und dass man da natürlich als Gesellschaft auch irgendwie raus will und da helfen will. Das ist ja dann die andere Seite der, aber das, nee, also das findet man ja, wie, du hast nur drei Geschwister. Nur drei. Und also da dann zu sagen, nee, also als Gesellschaft haben wir eigentlich dann nicht genügend Kinder, das muss man den Leuten auch erstmal erklären. Und das sind dann auch quasi, ne, das sind ja sehr, sehr, sehr große, sehr lebendige Familienbande, über die sich die Leute auch wirklich identifizieren. Und dass man das nicht hat und dass man das auch, also, ne, als Gast in diesem Land überhaupt nicht hat und dass die Deutschen auch nicht haben, das ist auf jeden Fall etwas, was man so ein bisschen komisch findet.
Wie schaffst du es, den Überblick zu behalten bei all den Projekten und all den Ländern?
Dafür habe ich einfach das beste Team der Welt.
Gute Vorlage.
Und was mein Team auszeichnet, ist, dass über 80% selbst, wenn sie selbst aus dem Ausland kommen, Eltern haben, die aus dem Ausland gekommen sind. Und das sind alles Überzeugungstäter. So, die sind alle so 125% da dabei und repräsentieren diese Firma auch. Und tatsächlich ist es dann so bei uns aufgestellt. Ich glaube, das ist relativ typisch. Wir haben hier sozusagen unsere Mitarbeiter, die dann auch aus den entsprechenden Regionen Kasachstan oder Nordafrika oder sonst die kommen und die dann unsere Überseeteams managen. Also das heißt konkret, ist dann eine Kollegin, die eben Tunsi spricht, also aus Tunesien kommt oder auch aus Marokko kommt, ist ein ähnlicher Akzent. Und die dann eben unsere Kollegen vor Ort managt, auch Probleme bespricht, wenn jetzt jemand hier ankommt und sagt, er fühlt sich nicht wohl, er hat Heimweh, ich weiß nicht was, das sind ja all das sind Themen, die bei uns alle digital getrackt werden. Ja, aber die natürlich am Ende des Tages muss da trotzdem wieder ans Telefon gehen. Und dann eben auch, sage ich mal, für smoothe Prozesse im Sinne von, wie können wir die Leute abholen, wie können wir sozusagen auch das Menschliche in diesem Prozess abholen. Und ja, das ist dann auch eine Arbeit, glaube ich, die meisten sehr gerne machen. Der schwierigste Schritt für uns war wirklich, das einfach alles in eine Datenbank zu bringen. Und das ist ein Prozess, der immer noch nicht zu Ende ist. Denn wie quantifizierst du denn solche Dinge? Ja, okay, du hast deine ganzen Beschreibungen von irgendwas und deine ganzen Übertrittsdokumente und so weiter. Aber so ein NPS zu entwickeln für wie glücklich sind meine Leute hier, ist halt einfach nicht einfach damit getan, dass man einfach mal fragt, wie geht's dir? Und ja, tatsächlich ist eine extrem aufwendige Teamstruktur, so behalten wir den Überblick und so schaffen wir es dann eben auch, unsere Talente, die wir hergeschickt haben, aber auch unsere Mitarbeiter in den Ländern sozusagen im Blick zu behalten und da auch die landestypischen Unterschiede herauszuarbeiten. Ukraine zum Beispiel, was wir angefangen haben, ist sehr, sehr, sehr anders in der Wahrnehmung auch, wie Familie funktioniert, und das ist halt eine eher eine individualistische Gesellschaft, also ist dann auch so in der Ansprache ganz anders als pluralistische Gesellschaften wie zum Beispiel in Indien oder eben muslimisch geprägte Gesellschaften, wo der Onkel zweiten Grades empfohlen hat, dass das aber eine gute Firma ist, deswegen sollst du zu CERN gehen. Und auch dann, ne, so, da werden dann Gelder verschickt, und das versuchen wir immer so ein bisschen drüber aufzuklären. Hey, wir müssen sparen in Deutschland, weil hier immer mal was passieren kann. Das ist in der Ukraine alles gar kein Problem, weil es halt sehr auf diese einzelne Person fixiert ist. Thema Hierarchien, ne, wenn wir über New Work reden, das ist in Indien zum Beispiel sehr, also, ne, früher, vor langer Zeit hatte man da noch die Kasten, die gibt's heute zumindest offiziell nicht mehr, in den Köpfen leben sie natürlich weiter. Wo wir dann eben sagen, okay, das ist ja sehr, sehr strikt hierarchisch organisiert. Feedback-Kultur ist da aber vorhanden. In Südostasien ist relativ wenig vorhanden. In Tunesien überhaupt kein Problem. Ja, die haben gar kein Problem zu mosern. Und all diese, ich stelle es jetzt ein bisschen satirisch dar, aber das sind halt sehr für uns total wichtige Datenpunkte, die wir dann sammeln. Und halt dann da, und das ist eben der letzte, neben dieser sozusagen der Überführung oder der Rekrutierung von Talenten und eben auch dieser Plattform, die wir dazu anbieten, dass wir eben auch Beratung dazu bieten. Haben wir auch vom BMBF ein großes Förderprojekt zusammen mit Partnern, das läuft gerade, ja, wo dann eben in den Unternehmen Integrationsmanager ausgebildet werden, denn die sind ja sozusagen unsere Partner in der Betreuung der Talente. Also natürlich kann man auch das irgendwie skalieren auf eine Art und Weise, regelmäßige Feedbacks einholen, und auch ganz klar den Integrationsmanager sagen, gib da einen gewissen Zeitslot frei und bitte nicht eine Stunde lang mit jedem reden, sonst ich muss ja auch dich schützen. Wie führt man die Leute da durch? Wie kommt man daran? Und wie schaffen wir es eben auch da Knowledge in die deutsche Gesellschaft zu bringen? Und das ist ein anstrengendes Stück manchmal, weil da auch Widerstände sind, die ja gar nicht vielleicht bös gemeint sind, sondern man macht es halt einfach bisher einfach anders. Ja, und da auch mit den Kunden, die ja sozusagen sie auch Geld dafür bezahlen, sozusagen dann sagen, ja so, aber nicht, ist auch eine Kunst, die man erstmal lernen muss.
Kannst du uns mal so ein Gefühl geben, was ihr so bewegt allein in Deutschland, wie viele Leute ihr in Jobs gebracht habt?
Also wir planen jetzt für das Jahr 2025 ungefähr 1.000 Personen nach Deutschland zu holen. Damit wären wir auf jeden Fall, ja, im Startup-Bereich, glaube ich, das größte Institut, aber wären dann auch, wenn es denn alles so klappt, größer als einige staatliche Projekte. Das reicht vom Auszubildenden, der irgendwie im Renewable-Sektor arbeiten will oder natürlich in der Pflege, bis hin so das Komplizierteste, was wir so haben, sind Energiehändler. Ja, die müssen dann auch gar nicht mehr unbedingt Deutsch können. Die müssen halt nur wahnsinnig stark mit Mathematik und Quants, wie man dann so schön sagt, sein, die halt auch vor allem in diesen indischen Elite-Unis, da das sogenannte IIT, ein oder andere hat es vielleicht schon gehört, das indische Pendant zum MIT, die kompetitivste Uni, oder mittlerweile sind sie mehrere, der Welt, die da eben geschmiedet werden. Und das ist der Kollege, der da auf den Trichter gekommen ist, der hat gesagt, wieso würde ich jemals wieder jemanden anstellen, der nicht daher kommt? Das ist brillant, was ihr da macht. Gleichzeitig, ja, das sind ja eher oft introvertierte Leute, die vielleicht auch nicht immer so den Cultural Fit gleich mitbringen. Das war da auch dann, zumindest beim allerersten Kandidaten, oh, da hat es ganz schön geknirscht im Gebälk. es ist halt dann, ja, die Unterschiede sind groß, und
ich habe mal in der WG gewohnt mit 4 Studenten aus Indonesien.
Oh.
Das war auch eine interessante Zeit. Die hatten dann auch im Sommer Mützen auf in der WG, weil es denen dann immer noch irgendwie zu kühl war. Aber es war eine interessante Begegnung einfach. Und die Frage ist natürlich, ob man sich drauf einlässt, also beide Seiten. Und wenn das der Fall ist, dann ist eine gute Grundlage da, ne?
Fun Fact, wir haben, wenn die Leute in eigene Wohnungen ziehen, was auch manchmal vorkommt, dann haben wir so ein Sheet, so ein Achtung, und da weisen wir immer gerne auf die Energienebenkosten hin. Witz, glaube ich, allgemeine anerkannte Rauminnentemperatur in den meisten Ländern, wo wir unterwegs sind, ist irgendwas zwischen 25 und 27 Grad. Natürlich muss ich in kurzer Hose da sitzen. Das tut halt dann meistens am Ende des Monats oder am Ende des Jahres dann relativ weh.
Ja, die Nachzahlung.
Also das ist halt auch so eine kleine Kunst, wie schaffst du es, die Brücke zu bauen, ohne da jetzt irgendwie belehrend zu sein, aber halt einfach so, Guys, Achtung, so und so viel kostet ungefähr 1 Grad Raumtemperatur, das sind meistens so ab 20 Grad, sind es irgendwie 20% mehr. Das tut weh. Und das sind so die kleinen Wehwehchen, die wir auch mitmanagen.
Dieses Schild muss ich mal bei meiner ältesten Tochter im Zimmer aufhängen.
Oh ja, das glaube ich, gerne. Aber ich habe jetzt ja gelernt, dass die Temperaturbemessungsgrenzen im öffentlichen Raum ja tatsächlich nur von Männern für Männer gemacht wurden. Lieber Gabriel, okay. Ich hoffe, das weißt du schon.
Und das wusste ich noch nicht.
Tatsächlich ist 21 Grad, wie ich jetzt erfahren habe, nicht die ideale Temperatur für Frauen. Das wurde damals einfach, weil die halt einfach einen anderen, ich möchte sagen, Stoffwechsel haben oder andere. Also auf jeden Fall, das wurde von Männern
anderes
für Männer
Gefühl
gemacht.
Irgendwie.
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht. Aber auch das sind natürlich Themen, die uns angehen, wo wir jetzt, also gerade unsere Plattform, was macht die? Die geht hin, die Leute können sich per App bei uns bewerben, die können umsonst, also alle unsere Services sind für die Kandidaten umsonst,
können das sich umsonst auch cool, ja.
bewerben, alles reinschreiben und können auch umsonst mit unseren AI-Tools lernen und so weiter. Also da gibt es auch keinen irgendwie Sign-in, wo man dann sagen muss, jetzt gibt es aber eine Premium-Version oder sonst irgendwas. Es gibt einfach so, es ist öffentlich zugänglich, jeder kann sich bewerben. Ich kann nicht jeden matchen, aber jeder kann mal damit starten. Und damit habe ich sozusagen die Daten der Bewerber, die kann ich dann
ihr habt dann so einen Pool, ne?
Vorbereiten und dann eben dann interessierten Arbeitgebern zur Verfügung stellen, die dann auch direkt im Tool sozusagen zweiseitig die Interviews ausmachen können. Und von dort aus weitergehen können dann in die nächsten Bewerbungsschritte. Gleichzeitig sozusagen, während der Arbeitgeber hat so ein Control Center, da stehen dann die Kandidaten, 70-80% geladen sozusagen, wie man da in der Computersprache sagen würde. Der Kandidat hat dann einfach eine App, wo er dann sozusagen alle seine Dokumente abfotografieren und hinterlegen kann. Und sozusagen auch die kleinen Wehwehchen, wenn du jetzt sozusagen ankommen würdest in Kasachstan, und nicht alle deine Unterlagen beieinander hast, deine Diplome, deine in Deutschland ja ganz beliebt, alles, was mit Finanzamt zu tun hat, deine Finanznummer und deine Versicherungsnummer, dann hättest du da ja schon ein großes Problem.
Ja.
Und so haben sie alles in einer App, die kommen an, ist alles bereit. In vielen Ländern gibt es andere Impfvorschriften als bei uns, auch das können sie, wenn sie wollen, dort hinterlegen. Und so schaffen wir es eben, dass dann diese Personen, wenn sie dann ankommen, sozusagen möglichst smooth in das deutsche System reinrutschen, weil die haben genügend anderen Stress. Es ist so wahnsinnig stressig, wenn du hier ankommst,
glaube ich,
dass du da eigentlich gar nicht rauskommst.
Also eine ganz tolle Sache. Wir verlinken das hier in den Shownotes. Schaut euch das mal an. Ich glaube, das darf euch noch ein bisschen bekannter werden. Also weil viele haben, glaube ich, genau das Problem. Sie suchen Leute und sie gucken immer vor der Haustür, ne? Aber wir müssen den Blick, glaube ich, ein bisschen weiten, ne?
Und das ist halt das, was wir auch immer sagen. Ja, es gibt ja auch die Leute oft. Aber sind es denn die richtigen Leute? Sind es wirklich die, die dann auch von den, und das ist was bei uns auch immer mehr sozusagen kommt. Sind es denn die Leute, die wirklich auch mit 110% hinter einem Unternehmen stehen, die da auch wirklich mitziehen wollen? Sind es auch die, die da wirklich am Ende des Tages genau die Arbeit machen und in der Art und Weise machen, wie du es eben haben willst? Und das ist so dieser Behelfsmechanismus, der ist jetzt in Deutschland einfach an ein Ende gekommen, weil die Leute einfach schlicht nicht gar nicht mehr da sind. Jetzt wird neu gedacht und das freut uns sehr und das ist das, wo wir auch denken, dass da hoffentlich eine neue Ära beginnen wird.
Also in dem Sinne, wir gucken optimistisch nach vorne. Schön, dass du da warst. Gibt es abschließend etwas, was du mit den Zuhörenden teilen magst, was dir wichtig ist?
Was mir, Leute, wenn ihr da draußen seid, was mir wichtig ist, ist, guckt euch um, guckt euch auch vielleicht, wenn ihr in großen Städten lebt, wie ist es mit den Leuten um euch herum? Es gibt so wahnsinnig viele inspirierende, kreative Köpfe, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, für die ich einfach nur Bewunderung habe über den Weg, den die hinter sich haben und auch die Geschichten, die sie in sich tragen. Scheut euch nicht da, irgendwie in die Konversation zu gehen und euch mit den Leuten mal über ihre Wehwehchen und über ihre Freuden und zu unterhalten, denn ich glaube, da findet der ein oder andere einen kleinen Schatz, wenn er da mal reingehen würde.
Vielen Dank, dass du da warst. Dir und euch weiterhin viel Erfolg. Ist eine ganz wichtige Arbeit, finde ich. Und von daher, wir teilen das hier natürlich auch gerne. Schaut euch das mal an. Vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal im sogenannten echten Leben. Würde mich freuen.
Ich würde mich sehr freuen. Lieber Gabriel, danke dir für deine Zeit.
Danke dir. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Episode. Alle Links zu Matthias und Tern in den Shownotes. Schaut euch das bitte mal an und folgt. Es lohnt sich. Und wenn ihr mögt, dann schaut auch auf meiner Seite mal vorbei, gabrielrath.com. Dort gibt es Informationen nicht nur zum Podcast, sondern auch zu den Dingen, die ich sonst so tue. Ich bin als Keynote-Speaker und Moderator unterwegs und komme auch gerne auf eure Veranstaltung. Außerdem könnt ihr als Werbepartner hier an Bord kommen. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und auch Feedback ist immer herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und bleibt connected.